Die DHV-News vom 22. November 2024. Bavü und Sachsen-Anhalt, erste CSCs genehmigt. Bundesrat, Go für Abschaffung der Rauschklausel. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Hawaii Medical und Dirk Store Shop. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Wir haben schon wieder neue genehmigte Anbauvereine und zwar diesmal in Baden-Württemberg, zwei und einer in Sachsen-Anhalt. Da waren bisher noch keine Genehmigungen zu verzeichnen, jedenfalls soweit wir mitbekommen haben. Also jetzt zwei in Baden-Württemberg, das ist einmal Grüne Liebe Rhein-Neckar in Mannheim und einmal der Cannabis Club Südwest e.V. in Achern. Das sind also jetzt die beiden Anbauvereine mit Genehmigung in Baden-Württemberg. Und ja, da könnt ihr euch ja mal melden, wenn ihr aus Mannheim seid oder aus Achern und guckt fragen, ob die noch Plätze frei haben. Ansonsten werden die wohl jetzt demnächst in ein paar Monaten auch Cannabis abgeben. Und damit sind wir auch im Süden angekommen der Republik, wo ja bis jetzt noch nichts gewesen ist an Anbauvereinen. Und in Sachsen-Anhalt auch schön die Firma Blütezeit. Firma, sag ich schon, ja, also das ist nämlich eigentlich ein kommerzieller Ansatz. Blütezeit ist eine Firma, die eigentlich auch in den kommerziellen Bereich einsteigen wollte, hat jetzt aber erstmal ein CSC betreiben wollen, um da ein bisschen zu üben sozusagen und hat jetzt tatsächlich in Sachsen-Anhalt eine Genehmigung bekommen und die Story dahinter ist halt die, dass die das eigentlich in Berlin machen wollten, da ist auch der Sitz von Blütezeit. Die haben auch hier schon spektakulär mit riesiger Werbung irgendwie für Mitglieder geworben. Aber in Berlin ist halt nichts vorwärts gegangen. Die Behörde hat ja ganz lange überhaupt nicht existiert oder war nicht bestimmt, wer das überhaupt machen soll. E-Mails wurden nicht beantwortet und so weiter. Und dann sind die nach Sachsen-Anhalt gegangen und hatten nach 4 Wochen, zack, ihre Genehmigung und waren sehr zufrieden mit der Behörde. Zeigt, wie viel Nachholbedarf Berlin noch hat. Kann man den Leuten beim Lageso, die jetzt da endlich irgendwie in die Gänge gekommen sind, nur viel Erfolg wünschen, da jetzt irgendwie mal reinzukommen in die ganze Sache. Heißt, wir haben jetzt noch 4 Bundesländer übrig, die keine genehmigten Anbauvereine haben, nämlich Hessen, Bayern, Schleswig-Holstein und Saarland. Und die geraten gerade natürlich jetzt zunehmend auch in die Kritik und in den Fokus. Und man fragt sich, warum zum Teufel gibt es hier noch keine einzige Genehmigung? Ja, woran liegt das? Ist die Behörde nicht fähig oder sind die zu streng oder was? In Berlin war jetzt, in Bayern war ja zum Beispiel absehbar, dass das passieren könnte. Bayern hat von Anfang an irgendwie Theater gemacht und dass Bayern da versuchen würde, Rechtsbeugung zu begehen und irgendwie das Bundesgesetz zu hintergehen, indem einfach über die Behörde ewig lange alles herausgezögert wird und so weiter. Das scheint tatsächlich der Fall zu sein in Bayern. Überrascht ist man eher, wenn man hört, Hessen, Schleswig-Holstein eigentlich eher einigermaßen Bundesländer mit einem liberalen Ruf. Aber auch die sind offensichtlich sehr sperrig bei dem Thema und machen nicht richtig vorwärts. Und Saarland. Okay, Saarland, keine Ahnung, wie viele Anträge da überhaupt vorliegen oder was, wie weit die da mit ihrer Behörde sind. Man hat so einen provinziellen Assoziation mit dem Saarland, ja, und kann man auch jetzt mal sich fragen, liegt das daran, ja, sind die zu provinziell, um irgendwie einen Anbauclub genehmigt zu kriegen, ja, oder was ist da los? Bayern aber ist natürlich der große Hingucker, wo man jetzt denkt, okay, wie viel Politik steckt dahinter, dass in Bayern noch keine Genehmigung rausgegangen ist? In Hessen zum Beispiel gibt es jetzt Artikel FAZ, Cannabisanbau in Hessen, Kiffer kämpfen mit Bürokratie zum Beispiel, ja, oder Schleswig-Holstein, SPD wirft Landesregierung Blockade des Cannabisgesetzes vor. Also da, wo jetzt noch keine Genehmigungen sind in den Bundesländern, da wird es auch zum Thema und der Druck steigt auf die Behörden. Was natürlich gut ist und dazu führen wird, dass auch die jetzt nach und nach noch nachziehen werden, sehr wahrscheinlich. Bis auf Bayern, wo man nicht weiß, ja, muss man die jetzt verklagen oder was. Wird auf jeden Fall spannend. Eine Anekdote vielleicht noch in dem ganzen Zusammenhang. Auch die Länder, die schon Genehmigungen rausgegeben haben, machen an allen möglichen Stellen immer mal noch Probleme bei diesem und jenem Detail. Und in dem Fall zum Beispiel Thüringen, wo ein Anbauverein schon eigentlich eine Genehmigung hatte oder die Behörde mitgeteilt hatte, sie können den ersten Anbau jetzt mit Stecklingen machen. Denen wurde ganz kurzfristig noch gesagt, nee, doch nicht Stecklinge, ihr müsst jetzt doch aus Samen hochziehen, warum auch immer. Was natürlich den ganzen Prozess verzögert, verlängert, ja, und nur Wirrnis reinbringt in die ganze Geschichte. Und was auch zeigt, dass die Behörden selber teilweise gar nicht wissen, was sie jetzt von den Leuten wollen. Und ja, wo man sich auch fragt, muss das jetzt wirklich sein? Ja, steht das im Gesetz, dass die nicht mit Stecklingen anbauen, arbeiten dürfen? Das ist auf jeden Fall kleinkariert, sagen wir mal so. Kommen wir aber gleich auch nochmal ein bisschen zu dem Thema Rauschklausel, hier Stecklinge versus Samen und so weiter. Ja, kommen wir jetzt zum Thema Bundesrat, weil auch da ist das ein Thema, obwohl es eigentlich nur um die Rauschklausel ging. Habe ich ja letzte Woche auch drüber gesprochen. Rauschklausel ist dieser komische Passus im Zusammenhang mit Nutzhanf, der besagt, also Nutzhanfprodukte dürfen nicht in den Handel gelangen, wenn eine Rauschwirkung nicht total ausgeschlossen ist. Und das betrifft unter anderem diese CBD-Blüten oder Nutzhanfblüten, die ja an jeder Ecke verkauft werden und gar keine Rausch erzeugen können eigentlich. Aber da gibt es halt irgendeinen verrückten Gutachter, der dem BGH mal erzählt hat, dass man sich mit Riesenmengen davon irgendwie berauschen kann. Problem sowohl für die Händler, die diese Waren verkaufen, als auch eigentlich für die Kunden auch. Ja, selbst die Endabnehmer machen sich strafbar. Und jetzt nicht mehr, aber haben sich lange strafbar gemacht, war also auch dafür lange ein Problem. Und insgesamt für die ganze Nutzhanfindustrie ist das ein Problem. Und der Bundestag, das Bundeskabinett hat im Prinzip jetzt Özdemirs Entwurf dafür, für die Gesetzänderung abgenickt, dass diese Rauschklausel abgeschafft wird. Ähnlich, dass Özdemir auch mal was geregelt kriegt. Ja, bis jetzt hat er noch gar nichts geliefert. Und ich war skeptisch. Letzte Woche habe ich gesagt, na, das muss jetzt erst durch den Bundesrat und dann muss es noch mal durch den Bundestag. Und der Bundesrat hat jetzt aber durchgehen lassen. Heute war die Sitzung im Bundesrat und er hat gesagt, ja, kein Widerspruch zur Rauschklausel, das können wir machen mit dieser Änderung. Das ist schon mal gut soweit. Ja, das lässt sich auch erwarten, dass auch bei der nächsten Runde im Bundesrat da jetzt kein großer Widerspruch zu erwarten wäre, wenn es denn dazu kommt. Es gibt ja immer zwei Beteiligungsrunden, das haben wir beim Cannabisgesetz ja auch. Nur muss jetzt der Bundestag eben ran, ne? Das geht jetzt zurück zum Bundestag. Und da ist die große Frage, ob irgendwie vor der Wahl nochmal darüber abgestimmt werden kann, weil ja diese Woche wird zum Beispiel komplett ausgefallen im Bundestag, weil die erstmal darauf warten, dass Scholz da seinen Rücktritt klar macht und die Neuwahlen endgültig formal einleitet. Und dann hat ja die CDU gesagt, dann können wir nochmal über ein paar ganz wichtige Sachen reden. Ja, gucken wir mal, wo wir uns einig sind. Und ob da jetzt zu diesen Themen die Rauschklausel-Sache dazugehört, ist natürlich fraglich. Ja, ob das überhaupt nochmal auf die Tagesordnung findet im Bundestag. Andererseits gibt es dafür immer noch eine Mehrheit. Auch wenn die Ampel kaputt ist, ja, noch sind die Mehrheitsverhältnisse ja so, wenn die FDP dann dafür stimmt sozusagen, dass immer noch SPD, Grüne und FDP das durch den Bundestag bringen können, wenn sie wollen. Na, also das wird jetzt spannend. Vielleicht klappt das doch noch mit dieser Rauschklausel. Aber was in dem ganzen Zusammenhang auch noch sehr interessant ist, dass der Bundesrat alle möglichen anderen Anmerkungen gemacht hat, die mit der eigentlichen Gesetzesvorlage im Zusammenhang mit Nutzhanf gar nichts zu tun haben. Weil wenn man einmal dabei ist, das Cannabisgesetz anzupacken, in dem Fall das KKNG, Konsum-Cannabis-Gesetz, dann kann man auch alle möglichen anderen Anmerkungen und Forderungen noch da reinschreiben als Bundesrat, Vertretung der Länder. Und das haben die gemacht. Da sind auch sehr fragwürdige bei und schwierige Sachen, also insbesondere zwei. Das eine ist, dass der Bundesrat fordert, die zulässige Abgabemenge an die Mitglieder der Anbauvereinigungen auf ein bedarfgerechtes Maß zu reduzieren. Und Mehrfachmitgliedschaften sollen effektiv unterbunden werden. Im Moment ist das ja nur per Selbsterklärung. Ja, das reicht aus, wenn man dem Anbauverein einen Zettel gibt und sagt, hier, ich unterschreibe jetzt, ich bin nur bei euch Mitglied und irgendwo sonst. Und die wollen das jetzt noch irgendwie anders, noch doller irgendwie sicherstellen, dass man bloß nicht in zwei Vereinen da Mitglied ist. Und natürlich Abgabemenge reduzieren ist ganz klar halt eine Maßnahme Richtung mehr Repression, Richtung strengere Regeln und so weiter. Aber auch die Forderung neutrales Verpackungsmaterial für Samenhändler. Also jetzt sind die ja teilweise in bunten Verpackungen oder vor allen Dingen sieht man auch ungefähr die Wuchsformen der Blüten. Ja, da gibt es ja dann schlanke und es gibt dicke und so weiter und so fort. Ne? Und die Blätter sehen anders aus. Da sieht man halt ein Bild von der Pflanze, von der Genetik, die dann bei den Samen dann rauskommt in der Regel. Können auch irgendwelche anderen Bilder drauf sein. Auf jeden Fall soll das jetzt neutral werden, damit das keine Werbung für Kiffen ist, ja, wenn man irgendwelche Samen kauft. Fragwürdige Forderung. Und mit Mehrheit im Bundesrat. Ja, das will der Bundesrat mehrheitlich. Wo man sich auch fragt, wo waren da die Grünen wieder? Ne? Wieso haben die da mitgestimmt? Die Grünen, also eigentlich müssten ja vorher immer die grünen Länder dann sagen, hier, da neutral, bitteschön. Ja, keine Zustimmung für sowas. Naja, aber es gibt auch viele sinnvolle Forderungen. Da muss man dem Bundesrat auch zugestehen. Und da merkt man auch, dass da jetzt die ersten Erfahrungen der Anbauvereins, Aufsichtsbehörden mit einfließen, die ganzen Stellen, wo die vor Fragezeichen stoßen und selber nicht wissen, wie soll man das jetzt handhaben? Soll man jetzt, was soll man den Clubs jetzt vorgeben? Und das sind so Forderungen, ach unter anderem genau hier, da habe ich ja gerade eben von geredet, die Klärung, Abgrenzung Stecklinge versus Setzlinge Vermehrungsmaterial versus Cannabispflanzen, die Definition einfach im Gesetz. Was ist das denn jetzt genau und unter welchen Umständen darf man jetzt so Stecklinge verkaufen und unter welchen nicht? Da haben wir ja immer wieder jetzt Prozesse drum und so weiter und unklare Geschichten. Aber dann eben spezieller noch zu den CSCs, Laborproben zum Beispiel. Das ist eine Sache, die immer wieder auftaucht bei uns, wo die Clubs dann berichten, dass ganz unterschiedliche Anforderungen gestellt werden und die selber auch gar nicht wissen, auf was soll man denn die Proben überhaupt testen, außer THC und CBD-Gehalt. Ja? Also und wie soll das eigentlich laufen, weil die dürfen die gar nicht selber zum Labor hintransportieren, laut Gesetz, was auch so ein wirklich Blödsinn ist, und wie das ganz technisch überhaupt ablaufen soll. Und zu dieser ganzen Laborprobensache gehört eben auch die Forderung ans Landwirtschaftsministerium, bestimmte Grenzwerte festzulegen, ja, wie viel Pestizide dürfen da jetzt drin sein als Obergrenze und wie viel dies und wie viel jenes, ja, das ist alles nicht klar und insofern auch nicht klar, was sollen denn überhaupt die Vereine da testen und was sollen sie nicht testen, nur Schimmel oder so, ja, vor allen möglichen Vorgaben, die gar nicht da sind und das Gesetz sozusagen dem BMEL, also dem Landwirtschaftsministerium von Cem Özdemir, freiwillig sozusagen zugesteht, das zu definieren oder auch nicht, ja, also da steht jetzt im Gesetz, das BMEL kann diese Höchstschadstoff-Höchstwerte festlegen, muss aber nicht, ja, und haben sie bis jetzt nicht. Bis jetzt haben sie überhaupt nichts dazu gesagt. Genauso wie zur Frage der Verpackung von Cannabis. Also was soll da draufstehen, welche Inhaltsangaben müssen da gemacht werden, wie soll die überhaupt gestaltet sein, die Verpackung und so weiter. Auch dazu kann das Landwirtschaftsministerium Vorgaben machen, hat es aber bis jetzt nicht. Das hat natürlich Vor- und Nachteile letztendlich auch. Ja? Ich meine, je mehr Vorgaben da sind, desto teurer werden zum Beispiel die Proben für die Anbauvereine und desto mehr Bürokratie hängt am Ende dahinter und desto verkrampfter wird das Ganze. Und auf der anderen Seite bringt es halt Klarheit rein, ne? Und alle wissen am Ende, was jetzt zu tun ist und dauert nicht ewig sozusagen, das abzuhaken in der Behörde. Müssen die nicht erstmal 3 Nachfragerunden beim Chef und beim Bundesnetzwerk der Aufsichtsbehörden irgendwie stellen oder warten, sondern hat man irgendwie klar vorgegeben. Das hat natürlich auch Vorteile. Interessant auch Detail, Vorgaben zur rechtssicheren Entsorgung von Cannabis haben sie auch gefordert. Ja? Sicherlich eher jetzt im Hinblick auf die Anbauvereine, die ja auch unter bestimmten Umständen Übermengen vernichten müssen. Aber das ist ja auch für den Eigenanbau eine interessante Frage, die immer wieder gestellt wird und wo jetzt auch massenhaft Überproduktion stattfindet, weil eben diese Obergrenze für zu Hause viel zu niedrig ist, die Leute viel mehr Zeug zu Hause haben, was sollen sie damit machen? Ja, das ist ja so eine FAQ sozusagen, wo es keine vernünftige Antwort für gibt. Also das alles hat der Bundesrat heute beschlossen und den Bundestag aufgefordert, eben entsprechend das Cannabisgesetz in dieser Hinsicht zu verändern. Das sind aber alles Sachen, die jetzt gar nicht auf dem Tisch liegen, sondern ganz konkret ist ja die Gesetzesvorlage, Änderungsvorlage betrifft ja nur Nutzhand und insbesondere diese Rauschklauselgeschichte. Und dagegen hat der Bundesrat gar nichts gesagt. Wie geht das jetzt weiter? Wie gesagt, jetzt ist die Frage, kommt es überhaupt im Bundestag? Wenn ja, wenn es auf die Tagesordnung kommt, vor der Wahl, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, denke ich, dass das auch so verabschiedet wird. Die Frage ist, ob auch von dem ganzen anderen Kram noch irgendwas da reinkommt. Wahrscheinlich eher nicht. Es soll jetzt schnell gehen. Gibt ja nicht mehr so viel Zeit. Außer das Kabinett, also insbesondere Özdemir als Landwirtschaftsminister und auch die anderen Minister einigen sich ganz schnell irgendwie auf ein paar andere Punkte, die sie noch mit reinschreiben wollen. Und legen das dann dem Bundestag vor. Oder sie schreiben eine Stellungnahme, das ist alles nicht nötig oder schaffen wir jetzt nicht mehr, was weiß ich, wir machen jetzt nur die Rauschklausel. Und die, glaube ich, hätten wir eine Mehrheit im Bundestag, wenn sie überhaupt auf die Tagesordnung kommt. Also das Ganze bleibt höchst vage sozusagen, ob das noch klappt. Aber eine Hürde hat die Rauschklauselvernichtung jetzt geschafft sozusagen, Bundesrat passiert. Und damit ist auch bei der zweiten Runde Bundesrat an dem Punkt jetzt nicht unbedingt mehr mit Widerstand zu rechnen. Könnte natürlich sein, dass der Bundesrat gesagt, das Gesamtpaket passt uns aber nicht. Wir wollen den Vermittlungsausschuss anrufen, nicht wegen der Rauschklausel, sondern weil ihr auf unsere ganzen anderen wichtigen Punkte nicht eingegangen seid. Auch das könnte noch passieren.
Alle sagen, Cannabis ist legal, aber du kannst es nirgendwo kaufen? Keine halben Sachen. Cannabiskonsumenten werden immer noch diskriminiert. Wir kämpfen für einen sicheren Zugang zu Cannabis in Fachgeschäften, praktikable Regeln für Eigenanbau und Anbauclubs sowie bessere Bedingungen bei Cannabis als Medizin. Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende oder Mitgliedschaft. Schon ab 5 Euro im Monat. Man muss die Pflanze gießen, damit sie wächst. Deutscher Hanfverband. Deine Stimme für echte Legalisierung.
So, wo wir jetzt gerade bei der großen Politik sind. In dieser Ausgabe habe ich jetzt keine riesengroßen Nachrichten zu verkünden. Deswegen ausdrücklich an der Stelle hier mal gesagt, gucken wir mal ein bisschen in die Glaskugel, was passieren kann, weil ja doch die Diskussion um die ganze Cannabis-Gesetz Zurückdreherei sehr groß ist da draußen, viele Angst haben, auch Torschusspanik dabei ist und alle sagen, schnell noch mal viel konsumieren. Ja, also da gebe ich mal den Vorwurf von früher, der uns immer gemacht wurde, zurück. Allein die Diskussion um ein erneutes Verbot von Cannabis führt zu mehr Konsum, ja, weil die Leute jetzt alle schnell noch mal viel rauchen wollen, irgendwie bevor es soweit ist. Uns wurde vorher mal vorgeworfen, wir würden den Cannabiskonsum fördern, einfach nur dadurch, dass wir überhaupt über die Legalisierung diskutieren. Naja, also auch die Diskussion über ein Verbot fördert den Konsum. So habe ich jedenfalls auch mehrfach jetzt schon mitgekriegt, irgendwie von Leuten, die das so sehen, ja, dass sie jetzt nochmal schnell irgendwie was probieren wollen oder so. Naja, auf jeden Fall die Frage, nochmal Glaskugel, was passiert denn jetzt eigentlich? Ne? Wie geht das weiter? Zurückdrehen oder nicht zurückdrehen? Und meine Antwort war meistens ganz zurückdrehen, glaube ich nicht. Und gar nichts passiert, ist wahrscheinlich auch schwierig mit der CDU zu machen. Irgendwas werden sie wahrscheinlich durchsetzen wollen. Jetzt haben wir diese Woche zwei Impulse sozusagen, die in die gleiche Richtung gehen. Einmal wurde der Fraktionsgeschäftsführer der SPD, also einer von denen, Dirk Wiese, auf Abgeordnetenwatch gefragt, ob die SPD hinter dem Cannabis-Gesetz steht und sozusagen gegen Angriffe der CDU möglicherweise in der Koalition mit CDU und SPD verteidigen wird. Na, stehen die zu ihrem Cannabis-Gesetz oder sind die dann dabei, da mit der CDU auch wieder alles einzureißen? Und die, also Dirk Wiese war übrigens auch derjenige, der vor einem Jahr mit dem Cannabis-Gesetz auf der Zielgeraden verschollen war, ja, wo im Dezember plötzlich fraglich stand, ob die SPD dem ganzen bereits verständlichen Kompromiss überhaupt zustimmt, ja, und auf einmal in der SPD das Riesengedöns aufgekommen ist, von wegen, wir wollen das alles nicht. Und der Geschäftsführer, der das jetzt mal erklären sollte, da in der Fraktion irgendwie einen Monat nichts von sich hat hören lassen. Also das war der Dirk Wiese unter anderem. Und der wurde jetzt gefragt und hat eben nicht konkret gesagt, dass er, klar, wir verteidigen das, ja, wir werden da nicht von zurück abweichen oder so, sondern er hat gesagt, das ist Neuland, zwar ein richtiger Schritt in der modernen Drogenpolitik, das ganze Cannabis-Gesetz, aber eben Neuland. Und als SPD ist es uns ein Anliegen, die Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung und den Schwarzmarkt aufmerksam zu beobachten und bei Bedarf nachzusteuern. Also nicht, wir stehen dazu, sondern wir gucken mal, ja, wir gucken uns mal die Auswirkungen an. Da ist sogar Sebastian Fiedler kompatibel, ja, der auch sagen würde, ja, jetzt gucken wir mal, ja, der Schwarzmarkt wird boom wie verrückt, ne? Und wenn die SPD das glaubt, dann ist halt dabei mit dem Zurückdrehen. Und ja, wenn sie, was weiß ich, mit anderen Leuten in der Koalition ist, die sagen, wir wollen weiter vorwärts gehen, ja, hier ist die Evidenz, dann sind sie auch dabei, so ungefähr. Ja, also eher enttäuschend. Ist nicht so, dass die SPD wie ein Mann da oder wie eine Frau vor dem Cannabis-Gesetz steht und verteidigt bis an die Zähne, sondern die halten sich das offen. Ja, das muss man schon so sagen. Aber interessant wird das Ganze dann dadurch, dass zum ersten Mal ein CDUler ein bisschen differenzierter geredet hat, der zwar auch dagegen ist und sagt, auch wie alle anderen, ja, das fördert den Schwarzmarkt, das ist alles Mist und so weiter, aber eben nicht sagt, wir müssen das in den ersten 10 Tagen zurückdrehen und so fort, sondern lasst uns erstmal die Evolution abwarten, die auch im Gesetz vorgesehen ist, die zum 1. Oktober 2025 zum ersten Mal fällig ist, also in einem Jahr. Und bis dahin sind die Koalitionsverhandlungen sehr wahrscheinlich längst abgeschlossen. Und deswegen schlägt er vor, vielleicht wäre es daher vernünftig, diesen Punkt in möglichen Verhandlungen auszusparen. Axel Müller, MdB. Also das ist jetzt kein besonderer Chef da oder was, ne? Der ist im Gesundheitsausschuss und im Rechtsausschuss, aber hat da keine besondere Funktion, ist nicht Sprecher für Cannabispolitik oder irgendwas. Also weiß nicht, ob er ein Hinterbänkler ist, ob man das sagen kann, aber auf jeden Fall spricht er nicht für die CDU. Deswegen sage ich hier Glaskugelleserei. Ja, ich sage das nur, weil er zum ersten Mal überhaupt aufgetaucht ist, hat ein CDU-MdB sich da nicht ganz so hardcore-mäßig äußert und sagt, wir müssen das unbedingt am ersten Tag zurückdrehen und so weiter und ist alles ganz fürchterlich, sondern der auch sagt, lass erstmal die Evaluation abwarten und gucken, wie die wissenschaftliche Evidenz ist und dann reden wir drüber. Und genau in derselben Woche, wo eben der Geschäftsführer der SPD genau das Gleiche sagt. Ja, also ich werfe das hier mal als eine Option in den Raum, da eine mögliche Koalition zwischen CDU und irgendwelchen Ampelparteien gar nichts zum Thema Cannabis-Gesetz in den Koalitionsvertrag reinschreibt, sondern die sich darauf einigen, dass sie die Evaluation abwarten. Das wäre natürlich erstmal ein Vorteil, weil nicht von vornherein klar ist, es wird zurückgedreht. Und ja, dann muss man halt sich die Evaluation angucken und sehen, wie es weitergeht. Aber wenn dann im weiteren Verlauf eine der Parteien nicht mit einer Verschärfung einverstanden ist, rein formal jedenfalls, dann passiert da auch nichts. Ja, während im Koalitionsvertrag werden Kompromisse gemacht, da würden dann eventuell auch eben Grüne, Linke, FDP, SPD, Kompromisse machen, sagen, ja gut, da machen wir ein Stück mehr Repression ins Cannabis-Gesetz rein, ja, um da irgendwie zur Koalition zu kommen, ja, muss man halt Kompromisse machen. Aber was nicht im Koalitionsvertrag drinsteht, Da können einen die anderen dann auch nachher nicht so zwingen und sagen, hier steht doch im Vertrag, ja, sondern dann kann man neutral darüber reden und sagen, hier entweder einigen wir uns auf irgendwas oder eben nicht. Und wenn wir uns nicht einigen, dann wird halt nichts verändert am Cannabisgesetz. Also insofern wäre das zumindest erstmal so ein bisschen Entspannung der Lage, das würde nicht bedeuten, dass sofort irgendwas zurückgedreht wird, sondern wir gucken mal. Ja? Und vielleicht ist das einer der möglichen Auswege aus dieser ganzen Geschichte, dass die CDU als einzige hardcore-mäßige Repressionspartei da mit allen möglichen anderen Parteien koalieren muss, die alle nichts davon halten, das zurückzudrehen, auf jeden Fall nicht wesentlich. Mal sehen. Ja, ich werfe das hier mal in den Raum. Wie gesagt, das ist keine Nachricht in dem Sinne, sondern das ist jetzt wirklich mal ein bisschen Spekulation, weil echte Nachrichten gibt es zu dem Thema diese Woche nicht. Aber dass diese beiden Statements in einer Woche gleichzeitig gekommen sind, ist vielleicht ein interessanter Hinweis. Dann haben wir noch eine Nachricht. Massiver Anstieg bei medizinischem Cannabis. Die Importe jedenfalls. Die werden getrackt. Da gibt es Statistiken drüber. Kann man also ausdrücklich genau nachgucken. Und das BfArM informiert darüber, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Die deutschen Importeure haben allein im dritten Quartal 20,1 Tonnen Cannabis eingeführt. Also ausschließlich zum medizinischen Gebrauch oder fast ausschließlich. Ja, vielleicht noch ein bisschen Wissenschaft dabei, aber im Wesentlichen geht es um Rezepte, die da eingelöst werden. Und das zeigt eben den Boom, der da stattgefunden hat, seit Cannabis kein BTM mehr ist und einfacher zu verschreiben ist und der ganze Telemedizinbereich sowieso nach vorne kommt. Er wird ja auch kontrovers diskutiert, aber tatsächlich gibt es da Evidenz, erhebliche Zunahme. Und bei den deutschen Produzenten, die kommen noch mehr dazu, die werden da nicht mitgetrackt, das ist nicht in den Zahlen mit drin. Und im Vergleich zum Beispiel zum ersten Quartal in diesem Jahr, als Cannabis noch als BTM eingestuft war, waren es 8,1 Tonnen. Also 8,1 Tonnen im ersten Quartal, im dritten Quartal schon 20 Tonnen, mehr als doppelt so viel. Und wir haben auch jetzt schon mehr eingeführt als im ganzen letzten Jahr. Und wenn das so weitergeht, jetzt November, Dezember, wie die letzten Monate, die Zunahme, dann haben wir doppelt so viel medizinisches Cannabis importiert wie letztes Jahr. Das wären dann ungefähr 30 Tonnen mehr als letztes Jahr. Und das ist Evidenz, ja. Nicht das, was der Reul immer erzählt, von wegen, ja, der Schwarzmarkt boomt. Ja, wo ist die Quelle? Ja, egal, das muss so sein. Ich finde, dass das logisch ist, ja, sagt er dann irgendwie der Reul. Der erzählt, wiederholt das einfach immer wieder, ohne irgendeinen Beleg dafür zu haben, weil er denkt, dass das ja so sein muss. Aber das hier ist Evidenz, 20, 30 Tonnen, die nicht mehr auf dem Schwarzmarkt vertickt werden, jedenfalls ein Großteil davon, muss man davon ausgehen, dass das vorher vom Schwarzmarkt bezogen worden ist und jetzt eben per Rezept läuft. Ja, und völlig egal, ob das jetzt irgendwie echte Patienten sind oder ob das Konsumenten sind, die das jetzt als Ausweg sehen. Ja, das wird ja diskutiert, spielt aber hierfür gar keine Rolle. Es wird auf jeden Fall zum großen Teil dem Schwarzmarkt entzogen. Ob das jetzt Patienten sind, die vorher vom Schwarzmarkt sich bedient haben, ja. Ein paar sind vielleicht dabei, die neu im Medizinbereich jetzt unterwegs sind, ne, die gar keinen Zugang hatten, die nichts gekauft haben. Aber zumindest ein ordentlicher Teil davon wird dem Schwarzmarkt entzogen. Und das ist harte Evidenz. Genauso wie eben auch der Eigenanbau, wo man sieht, die ganzen Verkaufsgeschichten von Samen und Anbauzubehör, da hat man zumindest Indizien. Während die Leute, die behaupten, der Schwarzmarkt nimmt zu und deswegen ist die Mokromafia überall am Bomben legen oder was, die haben halt null Evidenz, dafür gibt es keinerlei Nachweise. Und hier haben wir harte Fakten, irgendwie 20, 30 Tonnen mehr Import auf der legalen Schiene. Dann noch ein Hinweis auf den Drogenbeauftragten Blinert, der ist ja auch lange nicht mehr vorgekommen. Ist auch eine Geschichte, die jetzt keine irrsinnigen direkten Auswirkungen auf Deutschland hat, sondern vielleicht eher umgekehrt. Ja? Er hat nämlich mal wieder so einen ministeriellen internationalen Austausch zu Cannabis zu nichtmedizinischen Zwecken veranstaltet. Also im Prinzip so ein Zusammenschluss oder regelmäßiges Treffen der Cannabis-Reformländer der EU. In dem Fall sind da dabei neben Deutschland, Luxemburg, Malta, Niederlande, Tschechien, Schweiz und Deutschland eben. Und zuerst hat Luxemburg eingeladen gehabt, glaube ich, dann Malta. Und die treffen sich irgendwie jedes Jahr einmal, um dann den Stand der Dinge zu besprechen und Pläne, ne, wie sie jetzt weiter vorgehen wollen und so. Man schießt so ein bisschen die Reihen Schulter an Schulter, ja, irgendwie und versucht jetzt irgendwie vorwärts zu kommen innerhalb der EU. Zumal ja auch die EU Deutschlands richtigen Legalize-Plan ausgebremst hat und gesagt hat, das dürft ihr nicht. Insofern macht natürlich auch Sinn, sich EU-weit zu vernetzen. Was jetzt nicht unbedingt direkt Auswirkungen auf deutsche Cannabis-Politik hat, aber eventuell hat eben die Politik in Deutschland jetzt Auswirkungen auf diesen Kreis hier. Man fragt sich eben, was passiert denn jetzt, wenn nach der Wahl eine cannabisfeindliche Regierung in Deutschland auf einmal kommt? Und sind wir dann auch Teil dieses Netzwerks da, ja, die irgendwie Daten austauschen zum reformmäßigen Umgang mit Cannabis oder auch den Auswirkungen des deutschen Cannabis-Gesetzes. Ja, werden die anderen noch ein Interesse daran haben, dass so ein CDU-Vertreter da irgendwie in diese Reihe da reinkommt, ja, und denen da irgendeinen Blödsinn erzählt. Bin ich gespannt, ja, wie das weitergeht, ob die Deutschland rausschmeißen dann irgendwie und sich ohne Deutschland treffen oder was. Je nachdem, was hier bei der Wahl passiert. Aber das genauso weitergeht wie bisher, dass Deutschland mit diesen Ländern zusammen den Reformmotor in Europa spielt. Das dürfte wohl erstmal Pause machen, fürchte ich. Immerhin waren die zum ersten Mal in Deutschland. Jetzt hat Berliner Stadtrat nach Berlin eingeladen. Und ja, insofern ein letztes Aufbäumen einer deutschen modernen Cannabispolitik fürs Erste. Ist zumindest zu befürchten. Ortsgruppe Funk haben wir noch zwei nette Geschichten. Ortsgruppe Berlin, die war bei einem Vortrag von Professor David Nutt, der mal englischer Drogenbeauftragter war und einen Vortrag gehalten hat über die therapeutischen Mechanismen von psychedelischen Substanzen bei der Mind Foundation hier in Berlin. Bin ich auch gerne hingegangen, konnte ich leider nicht. Aber Kollegen von der Ortsgruppe waren da und haben da auch mal ein Selfie gemacht mit David Nutt. Also der Typ ist deswegen berühmt geworden, dieser David Nutt, weil der mal so eine Drogen-Ranking-Studie zur Gefährlichkeit gemacht hat. Also alle 10 Jahre kommt mal international irgendein Forscher an und sagt, ich habe mir mal angeguckt, wie gefährlich sind die Drogen. Und wieder mal, auch David Nutt ist zum Ergebnis gekommen, Alkohol und Tabak sind ganz weit oben mit Heroin und Kokain bei der Gefährlichkeit und Cannabis irgendwo im Mittelfeld. Ja, immer ein schönes Argument, um mal zu sagen, Leute, Alkohol ist gefährlicher als Cannabis, was soll der Scheiß jetzt hier, ne, mit dem Verbot. Und das kam eben vom amtierenden englischen Drogenbeauftragten. Und der hat sich ganz, ganz gefreut, irgendwie unsere Legalizer in Deutschland zu treffen und gemeint, er wird sich freuen, wenn das Ganze jetzt auch mal online geht, dieses Gruppenbild. Und ja, lieber David Nutt, hier ist es online. Und dann haben wir noch die Ortsgruppe Rhein-Neckar, die einen Infotisch bei der Premiere der Kiffer-Oper gemacht hat. Das war irgendwie so eine besondere Geschichte mit einer alten Musikkassette von der Regisseurin und so, schreiben die ja, was, das wird jetzt nicht alles wiedergeben, aber jedenfalls sind natürlich jede Menge interessierte Leute dahin gekommen zur Kiffer-Oper, die dann auch für einen DHV-Stand natürlich empfänglich waren. Der DHV war da mit dem Motto, keine Kiffer-Oper ohne Kiffer. Also sie haben da die Kiffer gemimt sozusagen oder vertreten und sind da mit vielen ins Gespräch gekommen und das war so spaßig scheinbar und so erfolgreich, dass sie gleich bei den nächsten Aufführungen kurz entschlossen, spontan auch noch mitmachen. Samstag 16.11., Donnerstag 21.11., Freitag 22.11. sind immer DHV-Leute beim Infotisch dabei, auch mit unseren neuen Flyern, die ich letzte Woche angekündigt hatte, dass jetzt im Shop erhältlich sind. Und ich schreibe, muss ich unbedingt noch vorlesen. Ein großes Lob geht dabei an das DHV-Shop-Team um Marco. Er hat mit einem DHL-Großbrief möglich gemacht, dass die Flyer noch rechtzeitig ankommen. Also dickes Lob an unseren Kollegen Marco im DHV-Shop und anderes. Ja, das war's für heute. Noch 4 Terminchen habe ich, und zwar in Merseburg, den langen Tag des Hanfes in der Hochschule am 23.11., wo auch eine DHV-Ortsgruppe Halle in dem Fall mit vor Ort ist. In Berlin gibt es Erntetests auf dem Santa Maria-Markt mit der DHV-Ortsgruppe Berlin. Das ist in irgendeinem Club, da könnt ihr auch, glaube ich, wieder hier euer Gras testen lassen. Erntetest, ja, macht auch Sinn mit unserem Purple Pro-Gerät, also wie viel THC ist da drin. In Berlin, 24.11. Am 28.11. ist in der VHS in Dortmund nochmal der Vortrag Cannabis, Chancen, Risiken und Status Quo. Habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, hier ist das letzte Mal jetzt, bevor es stattfindet. Und nochmal Berlin, 30 Jahre Hanfmuseum. Berlins grünster Geburtstag, 6.12. Also Nikolaus feiert das Berliner Hanfmuseum seinen 30. Das war's. Abonniert den Kanal, die Glocke abonniert er auch. Das Daumen-Video macht er noch. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen großen Abend.